Wie gesagt, nochmal der Dank an die Organisatoren und natürlich an Sie, dass Sie eben so lange ausgehalten haben und dass Sie sich jetzt hoffentlich mit einem Sinnessystem noch vertraut machen können, von dem ja, die Menschen, aber auch die Wissenschaft, wenn man ehrlich ist, nicht allzu viel erfahren hat in den letzten Jahrzehnten, etwas vernachlässigt wurde. Aber ich hoffe, dass Sie in der nächsten halben Stunde sehen werden, dass das, worüber ich reden möchte, nämlich die Nase, das Riechen oder die Wahrnehmung von Düften, dass das eigentlich für Ihr Leben eine ganz bedeutende Funktion haben kann und dass Duftstoffe viel tiefer in Ihr Leben eingreifen können, als Sie das vielleicht bisher geahnt haben und dass auch die Wirkung von Düften auf sehr unterschiedlichen Ebenen in Ihrem Körper sowohl sehr tief und sehr tiefgreifende Veränderungen auslösen kann, aber Sie diese Wirkung auch benutzen können, um eben zum Beispiel in bestimmten Richtungen sich dann selbst vielleicht zu therapieren. Also ich will Ihnen einiges vom Lehrstuhl, von den Daten des Lehrstuhls zeigen, die wir in den letzten Jahren erarbeitet haben und mich dabei auf eigentlich vier verschiedene Bereiche konzentrieren, in denen Düfte wirken. Sie denken natürlich immer zuerst mal an die Nase, das ist schon klar. Deswegen werde ich natürlich zuerst mal Ihnen was über die Nase erzählen, wie eben in der Nase Duftstoffe behandelt werden und wahrgenommen und was eben dann auch diese Reaktionen dann auslösen. Ich werde Ihnen aber auch versuchen zu zeigen, dass auch wenn Sie gar keine Nase haben, also völlig ohne Nase, Duftwirkungen in Ihrem Körper stattfinden können, und zwar ganz erhebliche Wirkungen von Düften auf ihren Körper Einfluss nehmen können. Und ich werde Ihnen dann natürlich auch noch etwas ganz Ungewöhnliches berichten, nämlich dass die Sensoren, die Sie in der Nase haben, um Düfte wahrzunehmen, dass diese Sensoren, wenn man sich mal im Körper überall genau umschaut, also in anderen Organen, Sie sehen hier die Haut oder das Gehirn oder die Prostata, das Herz, dass man diese Sensoren aus der Nase tatsächlich in diesen Organen auch findet. Und die Frage ist, wozu sind sie da und was machen die Düfte vielleicht in diesen anderen Stellen des Körpers? Und das Letzte ist, ich werde Ihnen ein paar Daten zeigen, die wir auch im Rahmen des SFBs mit Frau Manahan untersuchen, nämlich, dass es noch ein Sinnessystem gibt, das nun nicht das Riechsystem ist, sondern dass sozusagen der Nervus trigeminus, also der Schmerznerv ist in Ihrem Gesicht, in Ihrem Gesichtsbereich, Ihr Warn- und Schmerznerv, der nun auch die Möglichkeit hat, sogar Düfte zu riechen, Düfte wahrzunehmen. Nun, wenn ich also mit der Nase beginne, dann ist halt die erste Frage, wie kann man überhaupt riechen, was passiert da? Also alles, was riecht, muss erstmal, alle Gegenstände, die riechen, müssen erstmal Moleküle in die Luft abgeben. Ob das eine Rose ist oder ein Stück Hundekot oder ob das irgendwas zu essen ist, alles setzt Moleküle in die Luft frei, die schwirren dann wie Staubkörner hier rum in der Luft. Also dieser ganze Raum, wenn man ehrlich ist, wenn man das jetzt vergrößern würde, die Luft hier, dann würde man überall diese kleinen Partikel sehen, nämlich die Duftmoleküle, die in der Regel oder die meisten von Ihnen natürlich von Ihnen selber kommen. Das heißt, Sie schwitzen, Sie haben ein Parfum, ein Deo und diese ganzen Moleküle sind hier in der Luft. Und wenn Sie einatmen, dann kommen die mit dieser Luft in Ihre Nase, also wie bei dieser Rose zum Beispiel, die gibt also Duftstoffe ab, dann atmen Sie sie ein in der obersten Etage Ihrer Nase, also ganz da oben, da sitzt dann die Riechschleimhaut und an dieser Riechschleimhaut gibt es nun Sinneszellen, die nun spezialisiert sind für die Wahrnehmung von Düften. Diese Sinneszellen, die haben einen ganz langen Nervenfortsatz, also wirklich Zentimeter lang, der geht durch die Nase, also durch den Schädelknochen hier im Gehirn durch. Deswegen heißt der hier Siebbein, weil er lauter kleine Löcher hat, damit diese Nervenfasern auch alle durchgehen können, wie so Kabelstränge, und endet hier in dieser ganz kleinen Struktur des menschlichen Gehirns, nennt man also Riechhirn, Bulbus olfactorius. Und bei der Maus müsste ich das jetzt zum Beispiel fast so ein Drittel des Gehirns zeichnen. So groß ist dieses Riechhirn bei der Maus. Das heißt, wir haben hier nur noch relativ kleine Strukturen übrig, aber sehr effektive, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Von diesem Riechhirn, das empfängt also die Informationen von den Sinneszellen und von dort geht nun eine dicke Leiterbahn, die Sie hier sehen, dieses gelbe Kabel, direkt in diese ältesten Bereiche Ihres Gehirns, die wurden gerade schon erwähnt. Das ist nämlich zum einen das limbische System. Ein Zentrum des limbischen Systems ist dieser Mandelkern, den Herr Wolf Ihnen gerade gezeigt hat, die Amygdala. Und Sie gehen in den Hippocampus, also in dieses Zentrum des Gehirns, das haben Sie auch gerade gehört. das für die Erinnerung und das Gedächtnis zuständig ist. Also die Nase hat sozusagen den schnellsten und direktesten Zugang von allen Sinnesorganen, die wir haben, also viel schneller als Sehen, Hören und all die anderen Sinnessysteme, eine direkte Leitung gelegt, sozusagen eine Standleitung, würde man sagen, von der Nase direkt in das limbische System, also in die Zentren der Emotionen, der Stimmungen, der Gefühle, der Triebe und in das Erinnerungs- und Gedächtniszentrum im Hippocampus. Und das ist natürlich der Hauptgrund, warum Sie mit Düften so unglaublich effektiv Erinnerungen auslösen können aus einer ältesten Kindheit. Also wie mit einem Lichtschalter, zack, können Sie sich zurückbeamen in Ihre alten Klassenzimmer, in Ihre Schulzimmer, können die Menschen wieder sehen, wenn Sie den Duft dieses Zimmers wahrnehmen. Oder Sie können auch mit diesen Düften sehr schnell Ihre Befindlichkeit verändern, Ihr Wohlgefühl verändern, Ihre Stimmung und Ihre Emotion verändern. Und das macht es eben so spannend. Wenn man dann allerdings schaut, wie Menschen darauf reagieren, dann ist dieser Satz hier unten sehr wichtig, dass nämlich, wie sie nun einen Duft bewerten, das ist nun wirklich nicht genetisch festgelegt, sondern das hängt eben ab, wie sie, welche persönlichen Erfahrungen sie gemacht haben, wie die Erziehung war und Ähnliches. Das heißt, jeder Mensch hat eigentlich, wenn er einen Duft riecht, eine andere Empfindung, hat eine andere Bewertung. Der eine, der liebte die Schulzeit, wenn der sich an das Klassenzimmer erinnert, dann fühlt er sich wohl. Der andere, das war für ihn der verhassteste Raum seines Lebens. Wenn der nur den Geruch vom Klassenzimmer wahrnimmt, dann stellen sie ihm schon die Haare auf. Also Sie sehen, jeder kann mit einem und selben Geruch sehr unterschiedliche Empfindungen haben. Sie können also einen Geruch nicht universal einsetzen und bei jedem Menschen sozusagen mit einem Geruch das Gleiche auslösen. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück, weil das natürlich therapeutische Konsequenzen hat. Das heißt, Sie können nicht einen Duft nehmen und damit alle Menschen in diesem Raum behandeln und erwarten, dass dieser Duft, der über die Nase dann zumindest wirken soll, bei jedem Menschen das Gleiche macht. Das geht eben nicht, weil jeder Mensch hat eben eine andere Prägung für einen Duft. Wenn man in einem Kulturkreis lebt, dann hat man natürlich ähnliche Duftvorlieben, aber natürlich nie die gleichen. Und je nachdem, wie eben die Erziehungen sind, also menschlicher Schweißgeruch ist bei uns eben sehr unangenehm bewertet. Wenn jemand, der Nachbar jetzt richtig nach Schweiß stinken würde, dann würden Sie sich nicht darüber freuen. Wenn Sie jetzt in Papua-Neuguinea wären, dann würden diese Menschen den menschlichen Schweißgeruch eigentlich sehr hoch und sehr schön einschätzen, weil sie eben diese andere Bewertung haben. Da sagen eben die Eltern nicht zu den Kindern, Mensch, Junge oder Mädchen, wasch dich mal, du schweißelst, du stinkst, sondern die sagen vielleicht zu ihm, heute riechst du ja wieder ganz gut, so wie eben ein Mensch riechen muss. Und Sie sehen, davon hängt das eben alles ab. Wahrnehmen tun diese Gerüche also die Riechschleimhaut, die Riechsinneszellen, von denen ich gerade berichtet habe, das sind diese Strukturen hier, die in ihrer obersten Etage der Nase sich befinden. Und diese Riechsinneszellen sind diese gelben Zellen, die haben so kleine Fortsätze, fingerförmige, mit denen die Duftmoleküle im Nasenschleim sozusagen aufgespürt werden. Und sie haben am anderen Ende natürlich diesen lange, den ich hier abgeschnitten habe, Nervenfortsatz, der eigentlich ganz lange wäre und bis ins Gehirn reichen würde. Und dort senden sie die Information hin. Was spannend ist, dass diese Riechsinneszellen eine der wenigen Nervenzellen sind, im Gegensatz zu Gehirnzellen, die sich ständig erneuern. Und zwar durch diese Basalzellen, die man Basalzellen nennt, das sind echte neuronale Stammzellen. Das sind also eine der wenigen echten neuronalen Stammzellen außerhalb des Gehirns. Und deswegen sind sie natürlich auch besonders spannend, weil man sie natürlich relativ einfach bei einem Menschen gewinnen kann, ohne dass man sein Gehirn aufbohren muss. Und deswegen erzähle ich Ihnen gleich noch eine Geschichte dazu. Diese Stammzellen erneuern ihre Riechzellen einmal im Monat komplett. Der Mensch hat 30 Millionen Riechzellen und die werden einmal im Monat komplett neu gemacht und zwar lebenslang. Und diese Riechzellen, die können eben, wie gesagt, dann die Düfte wahrnehmen. In der Zellwand, da sitzen die Strukturen, die für die Dufterkennung zuständig sind, nämlich einmal ein Art Rezeptor, das ist wie so ein Schloss, kann man sich das vorstellen, ein Türschloss, und das Duftmolekül wäre der Schlüssel. Das heißt, es gibt ein Schloss in der Zellwand, da muss der richtige Duft kommen, der dann ist wie ein richtiger Schlüssel und der kann das Schloss aufsperren. Und wenn das passiert, dass das der richtige Schlüssel ist, dann wird in der Zelle eine ganz komplizierte biochemische Verstärkungsmaschinerie angeschaltet, die eigentlich dazu führt, dass am Ende dieser Verstärkungsstrecke in der Zelle lauter kleine Löcher entstehen, Röhren, Kanäle. Und durch diese Kanäle fließt ein Strom. Und zwar ein Strom aus dem Nasenschleim in diese Riechzellen hinein. Den kann man messen wie ein Elektriker mit einem Amperemeter. Also es fließt ein Strom in Ampere zu messen, ausgelöst durch diese Duftreaktion mit dem Rezeptor. Und dieser Strom, wenn er groß genug ist, wird über die gesamten Zelle weiter, über den Nerven weitergeleitet bis ins Gehirn. Und das Gehirn wird sozusagen durch diesen Stromimpuls davon informiert, dass vorne ein Duftmolekül angedockt hat. Also ein ganz raffinierter Mechanismus. Nun, ich will Ihnen noch ein Wort zu diesen Stammzellen sagen, weil das natürlich auch für Sie von einigem Interesse sein könnte. Wir haben vor kurzem eine Maus, eine sozusagen genetisch veränderte Maus gemacht, bei denen diese Stammzellen grün gefärbt sind, so dass wir sie erkennen. Also diese neuronalen Stammzellen erkennen, das sind alles diese grünen Zellen. Hier vorne wären jetzt diese fingerförmigen Fortsätze, der Nasenschleim, und hier sind diese Zellen. Wir können jetzt diese Zellen jetzt von so einer Maus nun entnehmen, können die sortieren und können sagen, ich will nur schauen, was diese grünen Stammzellen jetzt alles, ob ich daraus neue Riechzellen züchten kann zum Beispiel. Und man kann die dann in Kulturschalen reintun, dann heißen sie Neurosphären, wenn man eine Zeit lang wartet. Das heißt, aus dieser einen Stammzelle entwickelt sich eine ganze Zellpopulation, eine ganze Zellklumpen. Und wenn man dann einen bestimmten Differenzierungsfaktor dazu gibt, das heißt eine bestimmte chemische Substanzencocktail draufschüttet, dann entstehen aus diesen Neurosphären tatsächlich differenzierte Zellen, die also auch so eine Art Vorläufer von Riechzellen sind. Und sie können nun versuchen, aus diesen Stammzellen dann richtige Riechzellen zu züchten. Nun, die Theorie haben wir bei der Maus entwickelt. Machen wollen wir es natürlich beim Menschen. Und das machen wir hier mit der Klinik von der HNO-Klinik von Herrn Professor Dazert hier in Bochum. Und versuchen also jetzt beim Menschen das nachzumachen und zu schauen, ob wir auch aus menschlichen Nasen sozusagen aus diesem Riechschleimhaut Stammzellen machen können. Sie sagen, wozu braucht man das? Was wollen wir mit Riechstammzellen anfangen? Nun, es gibt eben vor allem ein Problem, dass offensichtlich im Alter bei Menschen diese Vermehrung dieser Stammzellen nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also wenn man schaut, etwa 80-Jährige testet, wie gut sie noch riechen können, dann findet man, dass so ab dem 75. Lebensjahr bereits 30% der Menschen extrem nachgelassen haben im Riechen, schon sehr schlecht geworden sind. Und vor allem, dass also das Alter ein ganz wichtiger Faktor ist, und wenn die dann noch älter werden, so über 80 Jahre hier, dann wird man im Riechen noch schlechter. Also man könnte vielleicht sogar Menschen, die da nachlassen, wieder sozusagen neue Zellen geben, damit sie wieder besser riechen können. Das zweite, aber viel wichtigere ist, dass Sie sehen, dass der Riechverlust ist das erste Symptom, das erste Anzeichen von allen neurodegenerativen Erkrankungen. Also Parkinson und Alzheimer, alle beginnen damit schon 10 Jahre, bevor irgendein anderes Anzeichen für diese Erkrankung entsteht. Und das haben wir vor 20 Jahren schon als ich noch im Klinikum rechts der Isar gearbeitet habe in München, schon einen Test entwickelt, dass man mit Riechtests schon Frühdiagnostik betreiben kann, vor allem für Parkinson-Patienten, und zeigen kann, dass dort das Riechvermögen schon nach und nach nachlässt. Und ich war gerade auch in Peking, da gibt es inzwischen ein Rieseninstitut, das also diese Riechstammzellen nun im Moment verwendet und versucht damit eben beim Menschen auch diese neurodegenerativen Erkrankungen zu behandeln. Also es gibt eine ganze Menge Ideen, was man mit denen machen könnte, aber man muss eben zuerst mal diese Zellen entwickeln und diese Zellen isolieren können aus der menschlichen Nase, so wie wir es eben bei der Maus im Moment entwickelt haben. Nun, die nächste Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt zu der Duftwahrnehmung? Also dieser Rezeptor, dieses Schloss, das ich erzählt habe, das einen bestimmten Schlüssel nur erkennt, dieser Rezeptor von diesem Typen von Rezeptoren hat der Mensch 350 verschiedene. Also in der Nase, in jeder ihrer Zellen sind immer so Schlösser in der Membran drin, und insgesamt besitzen wir 350 verschiedene solcher Rezeptoren, und damit decken wir die gesamte Duftwelt ab, die sie wahrnehmen können. Die Maus hat zum Beispiel davon 1000. Also wir haben nur ein Drittel so viel wie die Maus, aber immerhin sind wir damit auch noch ganz gut ausgestattet. Und das zweite Wichtige, das will ich Ihnen nur an diesem letzten Satz sagen, dass jede ihrer Riechzellen aus Gründen, die wir bis heute nicht kennen, nur einen so einen Typ immer herstellt. Also die eine Riechzelle stellt nur den Typ her, der Vanille riechen kann, die zweite den Typ, der Moschus riechen kann und so weiter. Sie haben also 350 sozusagen Spezialisten von Riechzellen in der Nase. Bei 30 Millionen heißt das natürlich, dass jeder Typ 100.000 Mal vorkommt. Also Sie haben 100.000 Riechzellen, die können Vanille riechen in der Nase, 100.000 Moschus und 100.000 Buttersäure, also Schweißgeruch. jeder Mensch die gleichen, ob das Eskimo ist oder ob das ein Indianer ist oder ob das wir sind. Weltweit hat jeder Mensch die gleichen 350 Rezeptoren, das gleiche Repertoire, die gleiche Ausstattung. Ja, das Problem ist jetzt nur, als wenn ich wüsste, was jeder dieser Rezeptoren riechen kann, hätte ich natürlich ein tolles Abbild unserer menschlichen Nase. Weit gefehlt. Bis heute kennen wir gerade von 10 dieser Rezeptoren, welcher Duft in das Schloss passt. Und das ist eben das große Dilemma im Moment, woran unser Lehrstuhl sehr intensiv arbeitet, wie andere auch. Also wir sind im Moment doch weltweit nahezu die einzigen, die menschliche Riechrezeptoren herstellen können, künstlich, denn das ist nämlich das Problem dabei. Also wenn ich jetzt wissen will, was der Rezeptor 174 zum Beispiel aus der Nase ist, also einer von den 350, welchen Duft der riechen kann, muss ich den Rezeptor, wir haben ja heute Morgen von den Genen gehört, bei Frau Markus, ich muss halt das Gen von diesem Rezeptor, die Bauanleitung sozusagen aus dem Genom nehmen, muss dieses Gen in Zellen einschleusen, die diesen Rezeptor normal nicht tragen. Das sind Nierenzellen zum Beispiel, die können nicht riechen. Jetzt baue ich also einen Riechrezeptor da ein und dann gebe ich auf diese Nierenzelle Düfte drauf und schaue, ob sie jetzt riechen können und was sie riechen können. Nun, um das zu sehen, ob die riechen können, gibt es einen Farbstoff, der immer sozusagen rot aufleuchtet, wenn die Zelle gerade riecht. Das kann man sozusagen künstlich machen. Also ich habe jetzt in diese Nierenzellen, jeder dieser blauen Flecken ist eine Nierenzelle, diesen 174er künstlich eingebaut. Und jetzt gebe ich also eine Duftmischung drauf und schauen Sie mal, was passiert. Jetzt kommt der Duft, zack, plötzlich werden die alle rot. Würde ja Nierenzellen normal nie tun. Also die können jetzt plötzlich alle riechen. Und jetzt ist die Frage, was riechen Sie? Nun, das war natürlich kein einzelner Duftstoff, sondern eine Mischung wie ein Parfum aus 100 verschiedenen Düften. Das muss dann alles erstmal unterteilt werden und gesucht werden. Und dann findet man in der Regel einen oder zwei Duftstoffe in dieser Mischung, die in der Lage sind, diesen einen Rezeptor zu aktivieren, wo also die also in dieses Schloss passen. In diesem Fall, beim 174er, war es also diese Duftgruppe hier, die da reinpasst, diese Moleküle, das ist eben Burgundial oder Lilial, das ist Maiglöckchenduft. Wir haben also jetzt ganz zufällig den Maiglöckchenrezeptor gefunden. Ich hätte irgendwie schlimmer kommen können, aber auch anders. Also wir kennen inzwischen ein paar von diesen Rezeptoren, ich zeige Ihnen da mal welche. Wir kennen den Bananenrezeptor des Menschen, frische Meeresbrise, wissen wir, wie der aussieht. Wir kennen den Zitronenrezeptor und den Veilchenrezeptor, aber alles Zufallsbefunde. Wir können nur einen rausnehmen von Rezeptoren und können mal alle Düfte testen und schauen, ob irgendeiner wirkt. Also das ist eine mühsame Arbeit, wie Sie sehen. Ja, was habe ich davon, wenn ich die alle kenne? Nun, ich kann natürlich zum einen natürlich wissen, genau was wir riechen können. Ich kann natürlich bessere Moleküle entwickeln und ich kann natürlich auch verstehen lernen, wie werden überhaupt diese Düfte im Gehirn erkannt. Denn im Moment sind wir ja noch bei der Zellebene. Wir haben also diese Riechzellen hier, das ist der Nasenschleim. Dann kommt also Vanillemoleküle. Es gibt also 100.000 Zellen, habe ich ja vorher erzählt, die tragen das Schloss für den Vanillemolekül. Das sind die gelben hier. Und wenn ich jetzt die Nervenfortsätze dieser gelben Zellen jetzt verfolge und in das menschliche Riechhirn gehe und das menschliche Riechhirn anschaue, dann kommt irgendwas Verrücktes raus. Nämlich im Riechhirn, wenn ich das vergrößert anschaue, dann sieht das aus wie eine Lottotrommel. Sie kennen das alle, eine riesen Glastrommel und innen drin sind lauter Kugeln. Und wenn Sie die Kugeln zählen, beim Lotto sind es, ich spiele nicht Lotto, 47, wie viel? Ne? Ah, egal. Also 40 rum, wenn Sie die Kugeln zählen, dann kommen Sie auf die Zahl von, Sie werden es ahnen, 350. Im Riechhirn gibt es 350 kleine Kugeln. Und ich habe Ihnen erzählt, es gibt 350 Zelltypen. Das heißt, jeder Zelltyp, alle gelben Zellen, die den Vanillerezeptor haben, senden ihre Nervenfortsätze in ein und dieselbe Vanillekugel. Und alle Moschuszellen, 100.000, senden die Zelltypen in Moschuskugel und so weiter. Und daran erkennen sie dann, weil nämlich immer nur die Vanillezellen, wenn sie Vanillin riechen, Vanille, Dr. Oetker's Vanillin, dann empfängt nur diese Vanillekugel Strom von den Zellen und daran wissen sie, es ist Vanillin. Wenn sie jetzt was Komplexes riechen, wie einen Rosenduft oder einen Orangenduft, oder ein Parfum, dann sind das Mischungen aus 10, 20, 100 verschiedenen Duftstoffen. Und deswegen aktivieren Sie natürlich mit dieser Mischung 10, 20, 100 dieser Kugeln gleichzeitig. Und diese Kugelkombination, die sagt Ihnen dann, was Sie riechen. Also, und das ist ein Lernprozess. Das heißt, Riechen ist harte Lernarbeit, viel komplizierter als Buchstaben. Das Riechalphabet hat 350 Buchstaben, sonst haben Sie nur 24. Und Sie können nicht nur ja, wie lang sind die längsten Wörter, die wir haben? Vielleicht 20 Buchstaben oder 15, da wird schon zu lange vom Wort 15 Bums zu Dings, dann gibt es schon lange Wörter. Die Riechwörter haben bis zu 100 Buchstaben oder so etwas, 100 Düfte zusammengemischt, ist ein Wort noch immer noch. Und Sie müssen von diesen 100 Buchstaben, müssen Sie nun die Kombination sich einprägen, sonst erkennen Sie diesen Duft nicht wieder. Sonst können Sie sagen, riech was, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Also riechen ist üben, trainieren, hartes Training. Täglich, ein Parfümeur hat die gleichen Sensoren wie Sie, er übt nur jeden Tag 1 bis 2 Stunden riechen. Und wenn Sie das tun würden, dann möglichst von Jugend an, dann würden Sie auch viel besser riechen. Und das ist eben gleich der Tipp für alle im Alter, weil ich ja gesagt habe, im Alter nimmt das Riechen ab. Sie können das verhindern, Sie können das reduzieren, indem Sie ständig üben. Je mehr Sie üben, desto besser riechen Sie, auch ins hohe Alter. Also das Riechvermögen bleibt viel besser erhalten, wenn Sie täglich Riechen üben würden. Riechübungen machen würden. Und es gibt keine bessere Gedächtnisübung, Gedächtnistraining als Riechen. Denn ich habe Ihnen vorher gezeigt, dass diese Riechinformation sich im gesamten Gehirn ausbreitet. Viel mehr, als wenn Sie jetzt irgendwelche Zahlenspiele machen, weil dann aktivieren Sie nur kleine Gehirnanteile. Mit Düften aktivieren Sie große Teile des Gehirns und halten große Teile aktiv. Also mit das beste Riechtraining, das Gehirntraining, das Sie machen können. Riechübungen jeden Tag, mehrmals am Tag an unterschiedlichen Dingen zu riechen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für unsere Lernleistung und für therapeutische Anwendungen? Ich habe gesagt, es ist ganz schwierig, über Düfte sozusagen bei jedem Menschen eine gleiche Wirkung auszulösen. Dafür sind sie zu subjektiv. Jeder Duft hat bei jedem Menschen so eine andere Empfindung. Aber sowas wie Großmutters Apfelkuchen, wenn man den im Duft hat, in der Nase hat sozusagen, sich an den erinnert, dann ist doch bei den meisten Menschen das ein sehr positives Gefühl. Und es gibt also viele Studien, wenn Sie eine alte Wohnung verkaufen wollen, müssen Sie nur einen Apfelkuchenduft reintun, dann wird der gleich viel besser zu verkaufen. Oder wenn Sie ein altes Auto verkaufen wollen, müssen Sie einen Neuwagenduft reintun, dann erinnern sich die Leute an das neue Auto, verkaufen Sie es besser. Also das können Sie damit machen, aber es ist nicht so richtig bei jedem Menschen gleich. Und deswegen will ich Ihnen jetzt etwas zeigen, was nun ganz ohne die Nase passiert. Also Sie brauchen gar keine Nase, können Sie Zugnoten oder was immer und trotzdem löse ich bei Ihnen eine bestimmte Wirkung mit einem Duft aus. Wie kann das gehen? Nämlich, wir wissen inzwischen, dass Düfte auch über die Atmung, Inhalation oder über die transdermale Aufnahme über die Haut gehen können. Sie werden es nicht glauben, wenn Sie also Ihre Haut, Ihre Hand oder Ihren Fuß für 15 Minuten im medizinischen Alkohol legen. Alkohol ist ja auch ein Duft, kann man ja auch riechen, ja? Was meinen Sie, wie viel Promille Sie haben, wenn Sie nachher blasen bei der Polizei? 0,3 Promille. Sie können jedem Polizisten sagen, ich habe gerade meine Hand 15 Minuten Alkohol gewaschen, dann haben Sie 0,3 Promille. Sie können aber auch jeden Duftstoff, den Sie einatmen, wenn ich habe Ihnen erzählt, der ganze Raum ist voller Luft, Sie atmen die Düfte ein, 10% der Luft wird in der Nase als kleine Probe auf das Riechepithel gepumpt. 90% der Luft, und dafür atmen Sie natürlich auch, geht direkt in Ihre Lunge zur Sauerstoffaufnahme. Mit dieser Luft kommen auch alle Duftmoleküle in Ihre Lunge. Und wir konnten zeigen, und viele Gruppen vor uns, dass innerhalb von 15 Minuten, wenn Sie einen Duft inhalieren, dass innerhalb von 15 Minuten dieser Duft in relativ hoher Konzentration im Nanogrammbereich, ist relativ viel für Düfte, pro Milliliter Blut, in Ihrem Blut erscheint. Also in Ihrem Kreislauf erscheinen die Duftmoleküle, die hier im Raum sind. Und würden Ihnen sozusagen jetzt, oder Sie können das natürlich auch einmassieren über die Haut und dann geht es genauso gut. Wenn Sie einen Duft einmassieren, innerhalb von 15 Minuten haben Sie den Duft im Blut in sehr hohen Konzentrationen. Und er wird mit dem Blut überall hin transportiert, unter anderem ins Gehirn. Und das ist nun spannend, weil im menschlichen Gehirn geht der Duft auch über die Blut-Hirn-Schranke und erreicht also menschliche Gehirnzellen. Und jetzt haben wir vor kurzem einen Duft entwickelt, in diesem Jahr und im letzten Jahr publiziert. Dieser Duftstoff könnte man als Duftvalium bezeichnen. Es ist nämlich ein Duft, der auf die GABA-Rezeptoren, das sind, ich würde es mal salopp sagen, die Schlafrezeptoren in Ihrem Gehirn. Also GABA-Rezeptoren kommen im Schlafzentrum Ihres Gehirns und auch in anderen Bereichen vor. Und wenn sie aktiviert werden, dann hemmen sie die Aktivität von Zellen. Also wenn sie einschlafen müssen, müssen sie ja die Aktivität allgemein hemmen und das wird über diese GABA-Rezeptoren gemacht. Und man weiß seit langem, dass Valium, Barbiturate, Propofol Stoffe sind, die diese GABA-Rezeptoren die Wirkung verstärken. Also es wird potenziert. Und was wir gefunden haben, ist, dass es im Jasmin oder eigentlich in einem jasminähnlichen Duft gibt, Vert-Acetal heißt der, aber auch das Thymol vom Thymian zum Beispiel, der Thymianpflanze. Die beiden potenzieren diese GABA-Rezeptoren im Gehirn exakt genau molekular in der gleichen Weise, wie es Valium, Benzodiazepine tun. Die gleiche Angriffsstelle, der gleiche Mechanismus, nur sind es Naturdüfte. Und was wir finden ist natürlich, dass wenn ich jetzt Mäuse in einen Käfig setze und gebe diesen Duft rein und beobachte die Mäuse, dann haben wir ausgewertet, dass wenn man eben die Duftkonzentration steigert, dass die Laufdistanz dieser Mäuse immer weiter nach unten geht, also praktisch null wird. Normal rennen die Mäuse im Käfig rum und schauen sich um. Wenn ich das Duftfläschchen reintue, dann plötzlich geht die gegen null. Das heißt also mit anderen Worten, ich kann es Ihnen hier zeigen, das ist so ein Mäusekäfig. Normal rennen die Mäuse eben rum und suchen irgendwie das Käfig ab. Und jetzt stelle ich Ihnen dann gleich dieses Fläschchen mit dem Wert Acetal hier in die Mitte rein. Und innerhalb von wenigen Minuten, das habe ich jetzt etwas abgekürzt, jetzt kommt der Duft hier, innerhalb von wenigen Minuten setzen sich die Mäuse alle in eine Ecke oder sitzen da und pennen vor sich hin. Nur durch das Einatmen des Duftes bedingt. Das heißt, hier haben wir also eine Art Valium, das aber eben über Düfte, ein Naturduft ausgelöst ist. Inzwischen suchen wir natürlich, ja gut, einschlafen ist ja schön, aber wir wollen natürlich auch Studenten wach machen. Und deswegen suchen wir natürlich die gegenteiligen Düfte, die diese GABA-Rezeptoren nicht verstärken die Antwort, sondern die hemmen, blockieren. Und das ist zum Beispiel Menthol, konnten wir gerade zeigen, oder auch Beta-Acaron, das ist ein Duft aus dem Kalmuspflanze, die macht genau das und die hemmen die GABA-Rezeptoren. Und wenn ich die in den Käfig stelle, dann passiert das Gegenteil. Plötzlich sind die Mäuse angeregt und belebt, die sind also wach und laufen viel mehr rum als vorher. Sie sehen, sie können mit Düften tatsächlich sich beleben, aktivieren, sie können auch mit Düften sich beruhigen, einschlafen. Und das hat jetzt so nichts mit Riechrezeptoren zu tun, sondern das ist bei jedem Menschen gleich, weil natürlich jeder Mensch die gleichen GABA-Rezeptoren hat und die gleiche Wirkung im Gehirn auftritt. In der Schule wird es auch schon verbessert benutzt. Sie sehen, dass bestimmte Düfte, die eben diese belebende Wirkung haben, wie Zitrone, Lavendel und Ähnliches, dass die tatsächlich in der Schule eingesetzt werden können. Und da gibt es also inzwischen große Studien mit über 1000 Schülern, die zeigen, dass dann dadurch die Konzentration verbessert wird, die Motivation, die Aggressivität sogar abnimmt und die Leistungen sich sogar verbessern. Eigentlich nur durch Duft im Klassenzimmer. Und das ist also über Lehrer und Eltern ausgewertet. Das hat ein Kollege von mir aus München gemacht, der Professor Wabner, der Lehrstuhl für pharmazeutische Chemie hat dort. Ja, lassen Sie mich aber noch einen ganz kurzen Abstecher machen, weil wir sind ja eigentlich in der Brain Day, nämlich über Düfte, die nun außerhalb der Nase wirken, nämlich über diese Rezeptoren. Ich habe mir gesagt, wir haben 350 in der Nase. Von denen kommen einige, etwa 20%, auch in anderen Stellen des Körpers vor. Nämlich, wir haben schon gezeigt, dass Spermien riechen können. Das heißt, diesen Rezeptor, den ich vorher vorgestellt habe, den 174er, den finden wir auch auf den Köpfen von Spermien. Und wir konnten zeigen, und ich will da gar nicht im Detail darauf eingehen, dass Spermien tatsächlich Maiglöckchen riechen können. Und wir konnten auch zeigen, dass die menschliche Eizelle einen Maiglöckchenduft abgibt und die Spermien tatsächlich diesen Riechrezeptor aus der Nase benutzen, um diesen Weg vom Vaginalbereich durch den ganzen Eileiter hindurch bis Uterus, bis zum Eileiter und damit das Ei finden. Und Menschen, die diesen Rezeptor nicht haben, den 174er, den Maiglöckchen nicht riechen können, die sind unfruchtbar. Also die Spermien brauchen das und Sie sehen, wie wichtig deswegen diese Rezeptoren für uns Menschen sind. Wir würden sofort aussterben, wenn wir alle diesen Rezeptor verlieren würden. Wir konnten auch zeigen, dass die Prostata des Menschen einen dieser Rezeptoren ausbildet, nämlich interessanterweise den Veilchenrezeptor aus der Nase. Also derselbe Rezeptor, mit dem Sie in der Nase Veilchen riechen können, kommt auch in Prostatazellen vor. Und was wir gefunden haben, ist, dass dieser Betaionon, das ist das Molekül, das im Veilchenduft auslöst, dass nun tatsächlich in Tumorzellen, in Prostatakrebszellen, dieser Rezeptor etwa 100-mal höher oder mehr exprimiert wird, mehr häufiger vorkommt als in normalen Prostatazellen. Die sind also voll mit diesem Veilchenrezeptor. Und wenn ich Veilchenduft draufgebe, dann werden in Prostatakrebszellen das Wachstum dieser Zellen gehemmt. Also dort wirkt dieser Riechrezeptor auf den Zellkern und stoppt das Zellwachstum. Das ist jetzt bei der Maus gezeigt und wir sind dabei natürlich gerade, das beim Menschen in Experimenten zu wiederholen. Beim Melanom gibt es auch so einen Rezeptor und auch da konnten wir, und das wird gerade publiziert, zeigen, dass das Wachstum von Melanomzellen, vom schwarzen Hautkrebs gehemmt werden kann über die Aktivierung so eines Rezeptors und dass sogar die Migration, die Bewegung der Zellen, die Metastasierung damit verhindert werden kann. Also völlig neue Ideen, was man mit diesen Richtrezeptoren anstellen kann. Wir haben sie gerade im Herz gefunden und das ist vielleicht noch spannender. Menschliche Herzen haben einige dieser Richtrezeptoren aus der Nase. Und einer dieser Richtrezeptoren, ja gut, Herzzellen kommt man sehr schwierig dazu. Was wir jetzt tun müssen, wir müssen jetzt Herzzellen züchten und man kann heutzutage aus Hautzellen Herzzellen machen. Verrückt, man braucht gar keine Stammzellen mehr. Sie wissen ja die alte Diskussion, embryonale Stammzellen, sie brauchen eigentlich gar keine mehr. Man kann heutzutage mit bestimmten Tricks aus Hautzellen tatsächlich schlagende menschliche Herzzellen machen. Das ist so eine schlagende menschliche Herzzellklumpen, den man aus Hautzellen eines Menschen hergestellt hat. Und was wir tun können ist, wir können jetzt an diesen Schlagen, den kleinen menschlichen Miniherzen nun, die tragen nun einen Richtrezeptor aus der Nase. Und wenn ich diesen Richtrezeptor bedufte, dann kann ich das, warten Sie mal, die schlagen diese Herzzellen, schauen wir mal, bumm, 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 kleine menschlich schlagende Herzzellen gezüchtet aus Hautzellen. Und wenn ich jetzt den Duft gebe, sehen Sie, hören die auf zu schlagen. Den Duft wieder wegnehme, schlagen die wieder weiter. Das heißt, dieser Rezeptor verändert die Schlagfrequenz des Herzens. Sie sehen, Sie können, also es gibt schon lange den Bericht, dass man durch Einmassieren von Düften über dem Herzen die Schlagfrequenz verändern kann. Die Krankenschwestern wissen das schon. Das sind solche Mechanismen, wie das funktionieren kann. Hat also nichts jetzt mit Gehirn, sondern das geht direkt auf die Herzzellen. Und wir arbeiten natürlich auch an der Leber und ich will Ihnen das letzte Beispiel geben, die Haut. Auch die menschliche Haut ist voller Richtrezeptoren. Ihre Haut, Keratinozyten, Hautzellen, tragen über 30 verschiedene Rezeptoren aus der Nase. Frage ist, was machen die da? Für einen dieser Rezeptoren wissen wir den Duft, das ist nämlich Sandalore, das Sandelholz. Und wenn man diese Hautzellen mit Sandelholzduft beduftet, dann findet man, dass das Zellwachstum jetzt dieser Hautzellen durch Sandelholzduft nicht reduziert wird, wie wir es bei Prostata gesehen haben, sondern gesteigert wird. Das heißt, Sie können mit Sandelholzduft die Wachstumsstärke von Hautzellen, die Sie ja auch ständig erneuern, im Übrigen natürlich, darum wird Ihre Haut, schuppt sich ja ab, diese Wachstumsphasen verstärken, erneuern. Das heißt, Sie sehen, Sie kommen in ganz andere, Sie können also da Hautregeneration sogar durchführen. Also ein ganz neuer, sozusagen Spitze eines Eisberges, wenn man erst weiß, was diese anderen Rezeptoren in den verschiedenen Geweben machen. In der Leber gibt es über 40 verschiedene Rezeptoren, selbst in Leberkarzinom, in Leberzirrhose, immer andere als in gesunder Leber. Wie in der Haut übrigens auch, die haben auch andere Rezeptoren, wenn sie gesund oder kranke Haut haben. Also ein sehr spannendes Gebiet. Die letzten drei Bilder will ich Ihnen eigentlich noch zeigen, dass es noch ein Nervensystem gibt, an dem ich auch im Rahmen des SFBs von Frau Männerhin arbeite, nämlich diesen Nervus trigeminus, diesen Warn- und Schmerznerv, der kann nun auch riechen. Jeder Duftstoff dieser Welt wird von diesem trigeminalen Nerven wahrgenommen. Sie brauchen ungefähr 100 bis 1000 Mal mehr Konzentration und dann reagiert der Nerv drauf. Allerdings kann er nicht riechen, indem man sagt, es ist Vanille oder das ist Orangenduft, sondern er wird immer mit solchen solchen Empfindungen arbeiten. Sie werden scharf, brennend, stechend, beißend, schmerzhafte Empfindungen haben, je nach Duft und je nach Stärke des Duftes. Das kennen Sie am besten aus dem Capsaicin, Peperoni oder so etwas, oder wenn Sie einen ganz stechenden Duft nehmen wie Lösungsmittel, da sticht und brennt in Ihrer Nase Ammoniak, sticht und brennt. Das ist der Trigeminus. Der Trigeminus ist also ein Hirnnerv, der Ihr gesamtes Gesicht versorgt, die Nasenschleimhaut, Mund, Augen und die ganze Haut. Und wir wissen seit einigen Jahren, dass in diesem Trigeminus Nervenendigungen lauter kleine Rezeptoren sitzen auch, die noch nichts mit Richtrezeptoren zu tun haben, die diese Düfte erkennen können, die chemische Substanzen erkennen können. Und diese, ich habe Ihnen 6 davon mitgebracht hier, oder eigentlich 5 im Detail. Und jeder dieser Düfte hat eine besondere jeder dieser Rezeptoren hat eine besondere Eigenschaft. Er kann nämlich chemische Substanzen erkennen und gleichzeitig Temperatur messen. Das wird Ihnen gleich sichtbar werden, weil wenn Sie jetzt Chili nehmen, Capsaicin, das kennen Sie, die Chili-Schote, dieser Rezeptor V1, der kann Chili erkennen und der misst Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad Celsius. Also sendet dem Gehirn eine Information, ich bin aktiviert. Das Gehirn weiß nun nicht, ist der aktiviert, weil sie Chili haben oder weil sie eine heiße Suppe im Mund haben und reagiert einfach mit Hitzeempfindung. Deswegen wird es ihnen immer heiß, wenn sie Chili essen. Oder wenn sie jetzt Menthol, Minze essen, das ist der Sensor Nummer 8, der ist der Kältesensor zwischen 15 und 20 Grad Celsius. Jetzt wissen Sie, wenn Sie Menthol, Fisherman's Friend, Eukalyptol, so etwas im Mund haben, wird es ihnen kalt, obwohl die Temperatur im Mund natürlich sich nicht verändert hat. Sie haben nur das Kälteempfinden. Weil nämlich das Gehirn wieder nicht entscheiden kann, ist der Rezeptor aktiviert, weil es so kalt ist im Mund oder weil Menthol da ist. Darum meldet es mal kalt. Das ist der Zusammenhang. Und wir haben also einige dieser Rezeptoren. Interessant ist dieser A1 noch, weil das ist der Schmerzrezeptor. Mäuse, die diesen Rezeptor nicht haben, die können keinen Schmerz empfinden. Sind nahezu schmerzfrei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist der Rezeptor zum Beispiel für Löwensenf, aber auch für Nelke. Und ich will Ihnen ganz kurz jeweils ein kurzes Beispiel aus letzten Arbeiten unseres Labors geben, was die eigentlich machen. Wir haben gefunden, dass dieser Rezeptor A1, der also sozusagen unseren Schmerz macht im Mund, also wenn Sie Zahnschmerzen haben, ist dieser Rezeptor verantwortlich. Wenn Sie ein Haar ausreißen hier, ist er auch verantwortlich, wenn es dann wehtut. Das Eugenol aus der Nelke diesen Rezeptor A1 desensitisiert, das heißt also den stilllegt, lahmlegt, dass er nicht mehr aktiviert werden kann. Und das ist der Grund, warum, wenn Sie auf Nelke kauen, Sie keine Schmerzen mehr empfinden. Das weiß man seit 100 Jahren. Menschen, die Zahnschmerzen haben, kauen auf Nelke, damit wird Eugenol freigesetzt. Eugenol blockiert oder desensitisiert diesen A1 und damit sind die Zahnschmerzen weitgehend weg. Das ist die physiologische Erklärung, die wir erst wissen, seit wir diese Moleküle kennen. Oder wir haben gefunden, wir haben einen Rezeptor für diesen M8, an den arbeiten wir sozusagen alle. Wir haben eine neue Substanz entwickelt, die ist 1000-mal kälter als Menthol. Wenn Sie die in den Mund tun würden, würden Sie meinen, Sie seien in einem Tiefkühlschrank. Was tut man damit? Das ist natürlich eine tolle Substanz natürlich für alle möglichen Anwendungen in der Medizin, um zum Beispiel abzukühlen, damit man keinen Schmerz mehr empfindet. Sie wissen ja, wenn Fußballer am schreien wie die Blöden am Spielfeldrand, dann wird ihnen ein Kältespray draufgespült, dann ist es gleich vorbei, dann rennen sie wieder weg. Weil dieser Schmerz natürlich, die Kälte den Schmerz lindert. Und das genau können Sie mit solchen Substanzen natürlich machen. Sie können sie auch in der Kosmetik einsetzen, natürlich als starke Kühlmittel. Oder wir haben für den V3 gerade über 20 durch ein Hochdurchsatzscreening 20 Stoffe gefunden, die viel effektiver sind als dieser Kampfer zum Beispiel, von dem man weiß, er macht so wohlig warm. Der V3 ist der Kuschel-Wellness-Rezeptor. Der ist nämlich für Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad zuständig. Wenn Sie den aktivieren, fühlen Sie sich wohlig, wunderbar wohlig warm. Da kann es draußen minus 10 Grad haben oder 40 Grad. Sie fühlen sich angenehm warm, weil nämlich die Temperatur Ihnen vorgegaukelt wird durch die Aktivierung dieses Rezeptors. Und solche Substanzen gibt es inzwischen. Und das letzte Beispiel ist natürlich der V1-Rezeptor, dieser Hitzerezeptor, Capsaicin, Peperoni. Hier haben wir gerade den ersten Blocker für diesen Rezeptor gefunden. Und damit können Sie tatsächlich auch die schmerzhafte Hitze unterdrücken. Das ist sehr interessant in der Klinik auch für Unfallerkrankungen, die bei Verbrennungsgeschichten. Und was noch interessanter ist, wir konnten zeigen, gerade in einer Arbeit im letzten Jahr, dass Nickel auch diesen Rezeptor aktiviert. Und dass das wahrscheinlich einen Teil der allergischen Reaktionen auslöst, die Sie für Nickelallergien bei Armbändern haben. Also Sie sehen, es geht in ganz weiten Bereichen, was Sie mit diesen Düften alles machen können und wo Sie diese Stoffe überall verwenden können. Und das war aber der Schluss für heute. Wer mehr nachlesen will, gibt es in diesem Buch von mir. Und ganz wichtig natürlich, das sind die Mitarbeiter, die Arbeit gemacht haben. Vor allem eben Christian Wetzel, Günter Gisselmann, Eva Neuhaus. Das sind die Leute, die eigentlich das gemacht haben, was ich hier vortrage. Und ich darf vielleicht noch sagen, wer Spaß hat, es gibt gerade die Duftausstellung im Botanischen Garten, die größte europäische Duftausstellung. Ich habe Ihnen draußen eine Menge Prospekte hingelegt. Es lohnt sich, die anzuschauen. Sie ist jeden Tag von neun bis sechs Uhr abends geöffnet. Und dort finden Sie natürlich ganz viele Düfte zu riechen und alle Informationen, die ich Ihnen heute hier gegeben habe, nochmals im Detail. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.